Liebe Brüder und Schwestern, ihr habt vor einer Woche offensichtlich Erntedankfest gefeiert. Wir wollen mit dem Feiern nicht aufhören, sondern wir wollen heute Abendmahl feiern. Ja? Das mit dem Feiern geht einfach weiter. Nicht? Ja. Als Begleitung habe ich gewählt eine Predigt oder eine Betrachtung über das Manna, das die Israeliten bekommen haben. Wir wissen vielleicht, nehme ich an, dass die Israeliten aus der Sklavenherrschaft der Ägypter herausgenommen wurden und nun mit Moses nun durch das Rote Meer gingen. Ja, und nun, der kürzeste Weg wäre eigentlich am Mittelmeer entlang durch den heutigen Gazastreifen gegangen. Aber sie landen in der Wüste. Ja, warum landen sie denn in der Wüste? Weil Gott Mose gesagt hat, ich kann sie nicht durch den Gazastreifen gehen lassen. Das sind die Amalekiter. Und wenn sie gegen die kämpfen müssen, dann wollen die gleich wieder zurück nach Ägypten. Das wollen die nicht. Ja. Darum gehen wir lieber durch die Wüste. Das ist nicht immer ganz einfach, aber es sind keine Feinde da. Und so kamen sie, wie gesagt, in die Wüste. Und ich möchte nun vorlesen aus 2. Mose, teilweise Kapitel 15 und 16. Das Volk zog weiter in die Oase Elim und schlug dort sein Lager auf. Es gab in Elim 12 Quellen und 70 Palmen. Von Elim zogen die Israeliten weiter in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Berg Sinai ist ja nun Richtung Kanaan. In der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten, hätte der Herr uns doch getötet, als wir in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns am Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in die Wüste gebracht. Das ganze Volk verhungert. Der Herr sagte zu Mose, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen. Aber nicht mehr, denn ich sehe, ob sie mir gehorchen. Am sechsten Tag sollen sie so viel sammeln, wie sie finden. Wenn sie es zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben. Und die Leute gingen hin und sammelten, der eine mehr, der andere weniger. Als sie es aber abmaßen, hatten die, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel und die wenig gesammelt hatten, nicht zu wenig. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er brauchte. Mose sagte zu ihnen, niemand soll etwas davon bis zum anderen Morgen aufheben. Einige hörten nicht auf ihn und legten etwas für den anderen Tag zurück. Aber am anderen Morgen war es voller Maden und stank. Da wurde Mose zornig, weil sie nicht auf ihn gehört hatten. Morgen für morgen sammelte nun jeder, so viel er brauchte. Sobald die Sonne höher stieg, zerschmolz der Rest, der nicht aufgesammelt war. Ich möchte gleich anschließend, weil das Neue Testament ja dazugehört, gleich sagen, was Jesus zu diesem Thema gesagt hat. Als die Speisung der 5000 war, da haben sie ja die Menschen versucht, Jesus dazu zu bringen, dass er bei ihnen bleibt und ihr Brotkönig wird. Und Jesus hat das abgelehnt mit folgenden Worten. Ich weiß, warum ihr gekommen seid. Ihr seid satt geworden und wollt nur noch mehr Zeichen und Wunder. Aber es gibt ein Brot, das eine ganz andere Dimension hat. Gestern, das war Speise für den Körper, wie das Manna für die Israeliten in der Wüste. Es diente ihnen zum Unterhalt und während der Wüstewanderung, aber sie sind trotzdem gestorben. Es gibt ein Brot, wer davon isst, wird leben in Ewigkeit. Das ist der eigentliche Schlüssel zur Manna-Geschichte. Und ich möchte gleich ein Beispiel geben, was das auch bedeuten kann. Die Frau Pfarrer Kühnapfel im GPU-Gefängnis schreibt Folgendes. Es war in einem GPU-Gefängnis in Russland. Als man mir sagte, wann Karfreitag wäre, hatte ich durch die einzelnen Gemeinschaftszellen sagen lassen, dass ich das heilige Abendmahl reichen würde. Und sie kamen alle, soweit sie es möglich machen konnten, in ihren Lumpen voller Ungeziefer. Sie empfingen es auf dem schmutzigen Boden, knien vor einem Tischchen, auf dem ein Messingkreuz, das ich damals noch hatte, stand. Davor blühten drei schüchterne Veilchen und die Bibel lag aufgeschlagen vor dem Kreuz. Als äußeres Zeichen der Abendmahlsgaben dienten uns Tee und winzige harte Brotstückchen, die eine Frau, die kürzlich gekommen war, wunderbarerweise noch gehabt und für uns alle geopfert hatte. Es ging wohl allen Abendmahlsgästen so wie mir, dass wir spürten, wie er, der Herr, in unser Elend des Leibes und der Seele kam und sich unter dem Wort in den armseligen Zeichen selber gab, damit wir in den Machtbereich des Satans nicht verschmachteten. Spüren wir etwas, was Abendmahl sein kann? Wie dieses Abendmahl Menschen rettet? Wie es ihnen hilft, zu überleben? Ich denke, die Frau Kühnapfel hat nicht gefragt, ob einer evangelisch oder katholisch oder freikirchlich ist, mit Sicherheit nicht. Hat auch nicht gefragt, ob sie irgendwas, ja. Und sie brauchten auch keinen bestimmten Wein und sie haben auch nicht gefragt, nehme ich aus dem Kelch oder nehme ich aus den Leinenbechern. Alles nichts. Sondern allein die Zeichen. Zeichen, ja, Tee. Kleine Brotstückchen. Aber verstehen wir, die katholische Kirche, das wissen ja viele, die hat die Wandlung. Das heißt, sie sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut und das geschieht nun in der Wandlung, dass das Brot sich wandelt in Fleisch und dass der Wein sich wandelt in Blut. Ich möchte dazu nichts sagen, aber eines muss ich sagen. Hier ist eine Wandlung geschehen. Da ist eine Wandlung geschehen. Da ist ein bisschen Tee zum Zeichen der Liebe Gottes geworden in Jesus Christus. Da ist ein kleines hartes Brotstückchen, hat sich gewandelt in das Zeichen der Liebe Gottes für die Menschen. Verstehen Sie? Diese Wandlung, die müssen wir auch haben. Eine Wandlung durch den Heiligen Geist, eine Wandlung durch meinen Glauben. Das nur voraus, ich komme später nochmal zurück. Aber gehen wir mal zurück zu unseren Israeliten. Nicht? Ja. Da steht es, sie kamen von Elim und in Elim, da ging es ihnen ja noch gut. 12 frische Quellen, viele Dattelbäume, es war alles da, ach in Elim war es so schön. Und dann hat der Mose gesagt, wir müssen weiterziehen. Und ich denke, da waren manche sauer. Ja. Die wollten in Elim bleiben, da waren 12 frische Quellen. Ich habe nachgedacht, meine Lieben, und wenn ich das mal sagen darf. Ich habe in meinem Leben ja vieles erlebt. Ich habe so viele Christen erlebt, die hupfen von einer Quelle zu anderen. Ja. Da ist einer, der spricht gut. Und da ist etwas Besonderes und dann geht man dahin und dahin und dahin und hüpft von einer Quelle zur anderen. Nur man hat ja keine Verantwortung in der Gemeinde. Man hüpft nur von einer Quelle zur anderen. Mein Lieben, man kommt nie nach Kanaan. Man bleibt in Elim. Versteht ihr? Ich möchte nicht sagen, dass es manchmal auch gut ist, wenn man etwas anderes hört. Aber wenn das zur Regel wird, wenn die Verantwortung für die Gemeinde wegfällt, dann wird es kritisch. Unsere liebe Frau hat uns das ja klar gesagt. Nicht? Ja. Vielen Dank. Versteht ihr? Das ist das eine, Elim. Dass wir nicht zu Elims-Christen werden, meine Lieben, sondern zu Christen, die auf dem Weg sind nach Kanaan. Ja, und da gibt es eben auch Schwierigkeiten und da sind sie nun in der Wüste gelandet, in der Wüste sind. Und da gab es nun, haben sie sich wohl wenig oder gar nichts zu essen. Und natürlich haben sie geschimpft. Natürlich, wenn man nichts zu essen hat, das ist sehr kritisch. Sie haben gemurrt. Das ganze Volk hat gemurrt. Meine Lieben, die Berechtigung, dass sie sich beklagten, ist für mich außer Frage. Aber es ist die Frage, wie man das tut. Man kann murren und schimpfen und sagen, ach, hätten sie in Ägypten gelassen. Da waren die großen Fleischtöpfe, da hatten wir genug zu essen, bekamen wir genügend Brot. Stimmte gar nicht, meine Lieben. Die waren in der Sklaverei, da war alles vergoldet in der Vergangenheit. Stimmte doch gar nicht. Aber, verstehen Sie, ja, wenn man so in die Vergangenheit zurückblickt, ach, was war das da schön. Und da war, ach, und da war das und, ja, nicht? Aufpassen. Ja. Und was macht Gott? Aber erstmal, was hätten die Menschen machen sollen? Sie haben hier gemurrt und haben, wie gesagt, wir wollen zurück und es wird was, ein Ausschluss, wir machen nicht mehr mit. Warum sind sie nicht zu Mose gegangen? Ich habe gesagt, Mose, Gott hat uns hierher geführt. Gott hat uns versprochen, dass er bei uns sein will, in der Wolke und Feuersäule. Und jetzt haben wir nichts zu essen. Bitte sei so gut und bitte Gott, dass er hier die Möglichkeit gibt, zu essen. Warum ist das nicht so gegangen? Wäre doch viel sinnvoller gewesen. Was soll die Brudelei? Was soll die Brudelei in eurer Gemeinde? Wenn sie da ist. Versteht ihr? Reden wir doch miteinander. Sprechen wir doch miteinander. Schauen wir, ob wir einen Weg finden, wenn es einmal nicht so geht, wie wir uns das vorstellen. Meine Lieben, es gibt natürlich Möglichkeiten, da sind wir selber schuld, wenn wir in der Wüste landen. Der Lot, ja, der hat auch einmal geglaubt, haha, ich habe das große Los gezogen. Ich habe eine wunderbare Gegend, eine fruchtbare Gegend. Ja, und der Abraham, der hat ja das zweitrangig, nicht? Ja. Ja, und dann hätten sie ihn beinahe getötet, ja. Dann war es aus, ja. Oder der Esau, ja, hat sein Erstgeburtsrecht um ein Linsengericht weggegeben. Meine Lieben, wie oft geben wir für ein Linsengericht unser Recht weg? Wir glauben, ich habe doch Recht, ja, und da gebe ich nicht nach, ja, kommt nicht in Frage. Ja, ja. Aber sind nicht bereit, in Liebe miteinander umzugehen. Aber ich will da nicht stehen bleiben. Aber eines sagt Jesus auch hier, oder Gott vielmehr, in 5. Mose 8 steht, warum habe ich sie in die Wüste geführt, dass sichtbar ist, was im Herzen ist. Meine Lieben, solange es gut geht, klappt alles, nicht? Ja. Können wir auch, solange es gut geht. Ja. Aber wenn es mal schief geht, wie wird es dann mit uns? Wie reagieren wir? Ja. Gehen wir halt in ein Loch hinein, in ein schwarzes Loch? Oder können wir weiter auf diesen Gott trauen, der uns versprochen hat, auf diesen Jesus vertrauen, der gesagt hat, und ich bin bei euch alle Tage in der Weltende. Meine Lieben, wie antwortet Gott? Antwortet auf das Murren, indem er Brot vom Himmel regnen lässt. Bah. Haha. Das ist der Gott. Der lässt dieses Murren einfach beiseite und er lässt Brot vom Himmel regnen. 40 Jahre lang ist, aber was die Geschichte hier ist vor der Zäsur, nicht, wo sie dann 40 Jahre bleiben mussten. Aber er hat Bedingungen. Und die Bedingungen bedeutet, ach, jetzt will ich doch ein bisschen schlafen heute, nicht? Ja, ein bisschen länger schlafen und ja. Und dann ging er hinaus und dann war das Manna geschmolzen. Boah. Weg war's. Gott sagt, in der Frühe müsst ihr raus, in der Frühe müsst ihr nun euer Manna holen und dann reicht es euch für den ganzen Tag. Meine Lieben, wenn ihr verschlaft, nicht? Ja, wenn man sagt, ach ja, noch 2 Stunden, Gottesdienst geht ja mal ohne mich, die brauchen mich ja nicht. Nein, die Gemeinde brauchst du nicht, du brauchst Gott. Du brauchst das Wort Gottes, nicht die Gemeinde braucht. Verstehen wir? Ja, und dann ist es vorbei. Dann haben wir das, was Gott uns sagen will, nicht gehört. Boah. Und noch ein zweites. Ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat. Die Leute haben verschieden viel geholt. War nicht gleich. Und am Ende haben sie festgestellt, es war genau das Maß, das sie für jeden Tag brauchten. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Ein wunderschönes Bild, dass Gott, dass Jesus weiß, was wir brauchen jeden Tag. Jeden Tag genau das Maß, das ist verschieden. Manchmal geht es uns gut und dann brauchen wir auch nicht so viel. Ja? Und manchmal dann nimmt es uns aber so richtig, ja. Und dann brauchen wir mehr. Dann brauchen wir mehr von dieser Kraft Gottes. Dann brauchen wir mehr von diesem Heiligen Geist. Dann brauchen wir, dass wir durchhalten können, dieses Vertrauen auf unseren Gott und Jesus. Auch das will diese Geschichte vom Manna uns sagen. Ja, und dann, wie gesagt, die Bedeutung des Sabbats oder heute des Sonntags, dass eben da für 2 Tage gesammelt werden durfte und gesammelt werden musste, damit wir am Sabbat, damit wir am Sonntag auch Zeit haben, das Wort Gottes zu hören. Ich denke, dass uns das Manna hier sehr viel sagen kann. Und das, was wir hier nachher im Abendmahl haben dürfen, dass ich einfach wünsche, dass es zu einer Wandlung kommt, dass wir spüren und merken, hier in Brot und Wein, in dieser Gestalt, wobei es egal ist, ob das ein bisschen so oder so ist, oder ob das Traubensaft ist oder ob das Wein ist oder ob das ein Kuchen ist oder ob das Brot ist oder alles unwesentlich, alles unbedeutend. Bedeutend, dass wir in dem Zeichen, das uns gegeben wird, das Zeichen der Liebe Gottes erkennen. Dass wir wissen, dieser Gott hat uns Jesus Christus geschenkt. Dieser Gott hat uns in Jesus Christus alles geschenkt, was wir brauchen. Dieser Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir die Kraft haben, jeden Tag die Kraft, die wir brauchen. Ich möchte schließen mit noch einer Geschichte. Da bin ich aber fertig. Es war im Ersten Weltkrieg wieder in der Wüste, nicht? Im Ersten Weltkrieg auf einem ostpreußischen Gut, bevor die Truppen in den Kampf gingen, sollte ein Abendmahl stattfinden. Im Gutshaus sind junge Offiziere einquartiert und machen abfällige Bemerkungen über das Abendmahl, mit dem sie nichts anfangen können. Die Tochter des Hauses, eben im Konfirmandenunterricht, hörte zufällig das Gespräch und dachte, wenn einer von ihnen fällt, wäre es doch wichtig, dass sie etwas Richtiges über das Abendmahl wüssten. Sie kämpft mit sich, ob sie es wagen sollte, ihnen etwas zu sagen, was sie im Konfirmandenrecht gehört hatte. Es ist nicht mehr lange, bis der Gottesdienst beginnt. Klopfenden Herzens steht sie in der Nähe der Tür zum Zimmer der beiden Offiziere. Da tritt eine heraus, sieht sie und fragt, die sehen so gerade aus, als hätten sie etwas für mich. Schockend bringt sie ihr Anliegen heraus. Ja, ja, es ist etwas für sie, wegen der Abendmahlfeier. Ich hörte vorher wirklich ganz zufällig, es ging mich ja nichts an, aber weil die Tage so ernst sind, unser Pfarrer sagt, es wäre ganz einfach, der Verstand mache es viel zu schwer. So wie wir Menschen auch etwas Unsichtbares schenken, ein Bild oder einen Ring, ehe wir auseinandergehen. So hat der Herr Jesus damals mit dem Abendmahl gemeint. Etwas Sichtbares, dann hat man ein Zeichen, dass alles wirklich ist. Ich meine er selber, dass er immer da ist bei uns. Und ich dachte, ein Soldat im Krieg braucht das auch. Ich werde das tapfere Wort meiner kleinen Seelsorgerin zu bewahren wissen, sagte der Offizier ernst. Nach 10 Tagen brachte ein Sanitäter Grüße von der Front von einem gefallenen Leutnant. Herr Leutnant hat von einem sichtbaren Zeichen gesprochen und ich sollte dafür Dank bestellen. Näheres weiß ich nicht. Ich denke, wir haben noch einmal gespürt, wie wichtig und bedeutsam dieses Abendmahl ist. Es ist nicht eine Gewohnheit, sondern es ist die Begegnung mit der Liebe Gottes. Es ist die Aussage für uns, dass wir jeden Tag neu mit der Liebe Gottes, mit dem Heiligen Geist, mit der Gnade unseres Herrn Jesus Christus rechnen dürfen. Dass wir so viel Kraft bekommen, wie wir brauchen. Alles das liegt darin, in einem Stückchen Brot und in einem Schluck Wein oder Traubensaft, dass sich wandelt, mein Lieben, wandelt in das Zeichen der Liebe Gottes. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie das spüren. Amen.